Vor vielen Jahrzehnten, irgendwo in einem kleinen, heute würden wir sagen ostdeutschen Dorf, genannt Herrnhut, traf sich ein Graf, ein glaubenserweckter Graf, Graf Zinzendorf, mit einer Reihe überzeugter Anhänger. Und sie haben dann unter anderem das Wort zum Sonntag gelesen, unser heutiges Wort. Es waren schwierige Zeiten, vor allem was Mission anging. In der lutherischen Orthodoxie galt evangelische Weltmission als verpönt. Ja, katholische Irrlehre. Nicht so bei Graf Zinzendorf. Nachgedacht, gebetet und schließlich entschieden sich diese Handvoll Leute, sie würden das Licht in die Welt bringen. Jörg Schmidt wurde ausgesucht, ein junger Mann, der nach Südafrika gehen sollte. Die Hottentotten sollte er evangelisieren. Jörg Schmidt ging, aber die Nachrichten, die aus Deutschland kamen, erreichten zunächst einmal die evangelisch-reformierte Kirche, die holländische Kirche in der Kapprovinz. Und hier waren die Hottentotten schlicht und einfach Sklaven, Halbmenschen, die ja nicht einmal vernünftig reden konnten, denn ihre Zwitschersprache, die erinnerte oft an einen Vogelgesang. Sie wurden nicht missioniert. Das Licht der Welt wurde ihnen nicht gebracht. Jörg Schmidt war einer dieser sturen Ossis. Der ging trotzdem. Und die ersten Hottentotten, vor allem Frauen, kamen zum Glauben. Nur kurze Zeit, nachdem die ersten zum Glauben gekommen waren, erreichte die holländische Kirche seine Ausweisung. Jörg Schmidt verließ das Land. Andere kamen und in Südafrika entstand die erste Kirche der Schwarzen, die Moravian Church oder die Brüderunion, wie wir sie hier in Deutschland nennen. Heute mit etwa 80.000 Mitgliedern, ein sehr großer Verbund. Übrigens von da aus überall im südlichen Afrika. Warum erzähle ich Ihnen das? Meine Frau und ich waren im September in Südafrika, eingeladen zu der Pilgrimage of Grace, zu einer Wanderung, würde man sagen, ja, in der Gnade. Die Moravian Church und die holländisch reformierte Kirche haben sich nach über 300 Jahren Streit versöhnt, um Licht in Afrika zu sein. Es war eine faszinierende Erfahrung, in einem kleinen Dorf, jetzt nicht Herrnhut, sondern Gnadental, in der Westkap-Provinz, trafen wir uns in der alten deutschen Kirche. Ja, sie war deutsch gebaut, deutsch stabil, hält seit dem 19. Jahrhundert. Wir trafen uns in dieser Kirche und während der Bischof der Moravian Church sagte, dass sich heute hier unter unser aller Augen zwei Kirchen nach 300 Jahren Streit und Verfolgung versöhnen würden, flog durch das offene Fenster eine Taube in die Kirche. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin ja Professor, ich bin ja fürs Denken zuständig und nicht für Gefühle. Und die Taube, die flog in den Raum und setzte sich über das Dach, der über die Kanzel hängt, so ähnlich wie bei euch. Sie setzte sich auf diesem Dächlein und wartete, bis der Bischof fertig war. Und als der Bischof dann sagte, und ihr alle seid Zeugen dieser Versöhnung, hob die Taube ab, drehte ein paar Runden über uns, über die Versammlung und setzte sich wieder. Dann kam der Präses der holländisch reformierten Kirche und in einer langen Bekenntnisrede bekannte er die Schulden seiner Kirche, dass sie zuständig waren für die Politik des Apartheid, für all die Verfolgung der Schwarzen. und dass sie den Schwarzen kein Licht des Evangeliums gebracht haben. Sie waren gesellschaftsrelevant, aber nur für eine Kirche und für eine Gesellschaft, die Menschen unwürdig gehandelt hat. Und dann betete er. Die Taube, die hielt die ganze Zeit aus. Und als er Amen sagte, dann hob sie ab und verließ die Kirche. Wer war diese Taube? Wie kam sie überhaupt in diese Kirche? Man kann jetzt eine lange Interpretation der ganzen Geschichte anschließen, mache ich gar nicht. Sondern ich möchte uns daran erinnern, dass wir Kirche Licht der Welt sind. Und wenn wir uns daneben benehmen als Kirche und die Gesellschaft irgendwie links liegen lassen oder die Gesellschaft uns nicht mehr braucht, wenn wir gesellschaftsirrelevant werden, dann brauchen wir wieder eine ganz neue Taube, die sich über uns ausbreitet, den Heiligen Geist, eine Erneuerung. Es ist nicht von ungefähr, dass die Kirchen im Westen aus der Pandemie mit sehr vielen Schaden rauskommen. Viel weniger Menschen werden unsere Gottesdienste besuchen nach der Pandemie, als das vorher war. Die Statistiken sind erschreckend. In Zentralasien oder beispielsweise in einem Land wie Nepal hat sich die Anzahl der Christen, die Mitgliederzahlen in den Kirchen, nahezu verdoppelt unter den gleichen und vielleicht viel schlimmeren Umständen, wie das bei uns der Fall war. Warum ist das so? Ist vielleicht das Stechlein über der Kanzel ohne Taube? Eine ganz wichtige Frage. Verliert die Kirche ihre Relevanz, weil die Kirche sich selbst verloren hat? Weil sie sich selbst nicht mehr sieht? Weil sie eben kein Licht der Welt mehr ist, sondern das Licht in der Welt verhindert? Wie die holländisch reformierte Kirche, die übrigens aus lauter Pietisten bestand, die aus Holland flohen, weil sie nicht mehr ihren Glauben in Holland so leben konnten. Deshalb sind sie nach Südafrika abmarschiert. Aber da waren sie nicht Licht, sondern eine fromme, reformierte Sturheit. Es gibt dieses Wort im Matthäus-Evangelium, das über die Ekklesia spricht, oder Jesus spricht über diese, über seine Gemeinde als Ekklesia. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 18, hier sagt Jesus zu Petrus, du Petrus bist der Stein und auf diesem Stein werde ich Felsen, werde ich meine Gemeinde, meine Ekklesia bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. In meinem Leben, in meinem Dienst gab es eine Phase, wo ich müde war mit Kirche und Missionswerk. So müde, dass ich 1999 mit meiner Frau und meiner Familie zusammen eine Sabbatzeit nahm und wir zogen nach Kanada. In Winnipeg in Kanada bekam ich die Möglichkeit, an der dortigen Universität zu unterrichten, unseren Lebensunterhalt somit zu verdienen und die Zeit im Fasten und Beten zu verbringen. Warum in der Welt ist das so, dass wir in diesem, unserem Land Gemeinden bauen und wenn es gut geht, dann steht ein Gemeindegründungs- oder Gemeindepflanzungsprojekt und dieses Gemeindegründung- und Pflanzungsprojekt wächst vielleicht sogar in den ersten 3 bis 4 Jahren schnell und schnell haben wir 80 Leute zusammen und dann verteidigen wir diese 80 Gemeindeglieder die nächsten 300 Jahre. Wir wachsen aber nur dann, wenn wir jetzt die anderen Gemeinden berauben. Transfer der Heiligen heißt das. Und dann werden die Lutheraner zu Reformierten, die Reformierten zu Baptisten, die Baptisten zu Charismatikern und am Ende weiß man gar nicht mehr, was für Asthmatiker überhaupt noch anzusprechen sind. Warum in der Welt ist das so, dass anderswo in der Welt Gemeinde Jesu wächst und gedeiht und bei uns ist das ein Krampf, ein ausgemachter Krampf? In Winnipeg habe ich für mich Tim Hortons entdeckt. Das ist eine Kaffeekette. Und da gibt es Kaffee und Donuts und was weiß ich was. Jeden Morgen, wenn ich mein Haus verließ, ging ich zu Tim Hortons, weil der Kaffee meiner Frau mir nicht sonderlich gut schmeckte. Später habe ich dann beschlossen, ich koche ihn selbst und dann kriegt auch meine Frau einen besseren. Nein, das ist alles Spaß. Sie ist jetzt hier und die soll ein bisschen geteased werden. Ich bin zu Tim Hortons gegangen und da mit einer Tasse Kaffee in der Hand Zeit im Gebet verbracht. Und ich weiß noch, wie ich meine erste Tim Hortons Session hatte und auf einmal sprach der Heilige Geist zu mir. Ich fragte ihn immer wieder neu, warum sind wir in Deutschland da, wo wir sind? Was ist unser Problem? Warum? Und dann kam auf einmal die Antwort. Lies Matthäus 16, Vers 18. Ich kannte dieses Wort in- und auswendig. Ich habe 3 Jahre Bibelschule besucht, hier in Wiedenest. Und da, wenn ihr mal in Wiedenest gewesen seid, im Missionswerk Wiedenest, gibt es den großen Saal. Und vorne an der Stirnwand ist dieses Wort draufgemeißelt. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich habe dann zum Heiligen Geist gesagt, ich weiß. Und er sagte, weißt nichts. Und ich weiß, du weißt nichts. Ich habe wochenlang mit ihm diskutiert. Hat aber nicht geholfen. Ich habe es ihm in Deutsch aufgesagt, in Russisch aufgesagt, in Griechisch aufgesagt. Ich habe ihm das in allerlei Sprachen aufgesagt, aber er sagte, du weißt nicht, lies mal, steck die Nase ins Buch, Junge. Und dann steckte ich meine Nase ins Buch und ging diesem Vers einmal nach. Hat mich gleich von Anfang an fasziniert. Da gibt es eine Zusage. Jesus sagt, ich will, oder man kann auch übersetzen, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Jesus will keine deutsche und deutsch ausgemachte Kirchenmisere. Er will sie nicht. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich will. Ich bin allein mit diesem Ich will ein paar Wochen rumgegangen. Tim Hortons hatte bald kaum noch Kaffee, so viel Kaffee habe ich getrunken. Begeistert von diesem Ich will. Hat mich ermutigt. Übrigens, das hat mich ermutigt, zurück nach Deutschland zu kommen, sonst wäre gar nicht mehr gekommen. In Kanada gab es viel mehr Geld für den Job, viel mehr Akzeptanz und Anerkennung. Und unsere Kinder fühlten sich da wohl. Aber dieses Gottes Ich will, es hat mir Beine verliehen. Und dann ging es weiter, ich will meine Gemeinde bauen. Und dann kam diese gemeine und fiese Frage des Heiligen Geistes, der kann ja ganz fies sein manchmal. Baust du meine Gemeinde? Ich baute zu dem Zeitpunkt Baptistengemeinde. Sagte ich, ja Herr, ich brauche evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Evangelisch sind sie ungefähr, freikirchlich weiß ich nicht ganz. Aber evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Er sagte, nein, baust du meine Gemeinde? Und ich muss sagen, mir ist das Wort irgendwann mal im Halse stecken geblieben, weil der nicht aufgehört hat, diese Frage zu stellen. Baust du meine Gemeinde oder baust du deine Gemeinde? Baust du einen konfessionellen Club oder baust du jetzt die Kirche Jesu Christi? Was baust du, Johnny? Was baust du? Und ich muss auch ehrlich sagen, dass natürlich dieser eine Satz mir nicht viel sagte. Und dann bin ich ins Studium gegangen. Das Ergebnis ist das Buch, das ihr Pfarrer Ihnen vorstellte. Mehr als die Hälfte dieses Buches ist nichts anderes wie eine Auseinandersetzung mit neutestamentlichen Texten auf der Suche nach seiner Gemeinde. Was ist Gemeinde Jesu? Und ich fragte ihn immer wieder, was ist denn deine Gemeinde? Hab die Bibel, das Neue Testament gelesen, ganz neu durchgelesen, ganz neu studiert, Stunden und Tage und Monate verbracht. Und dann kam dieses Stichwort. Ja, lies doch, du kennst doch Griechisch, Ekklesia. Wenn mich hier ein Wort geärgert hat, Das Wort hat mich geärgert. Wie kann man einen frommen Text, einen nicht frommen Begriff gebrauchen? Wie geht das? Es ist ungefähr so, als würde ich ab heute Ihre Kirchengemeinde keine Kirchengemeinde nennen, sondern nur noch Club. Hallo Club? Wie kann man das? Denn das Wort Ekklesia hat nichts mit der frommen Sprache seiner Zeit zu tun. In der griechischen Sprache steht dieses Wort für ein Parlament, für eine Vollversammlung wahlberechtigter Bürger, die immer wieder aus der Stadt versammelt wurden, um Entscheidungen, ja, staatrelevante, gesellschaftsrelevante Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr irgendwann mal in Ephesus seid, dann macht euch selbst die Freude und besucht die alten Ruinen der Stadt Ephesus. Sie sind freigelegt worden. Und sobald ihr durch das große Tor in diesen Arealeingang nimmt, wird auf der rechten Seite wird euch ein großes Amphitheater gezeigt. Und dann wird der Guide sagen, das ist die Ekklesia der Stadt des Ephesus. Ekklesia, irgendjemand hat daneben eine kleine Kapelle gebaut, um vielleicht deutlich zu machen, ja, die Ekklesia ist auch noch was anderes. Ja, wie dem auch sei, Ekklesia war eine Vollversammlung der Bürger. Wenn du ein Bürger der Stadt, der griechischen Stadt warst, dann wurdest du eingeladen, bei der Vollversammlung mit dabei zu sein, wie in einer parlamentarischen Sitzung und da Entscheidungen zu treffen zu gesellschaftsrelevanten Themen. Was haben die alles entschieden in Ephesus? Die haben zum Beispiel entschieden, dass ihre Wege, also die Straßen, die sollten mit Marmor gepflastert werden. Die haben entschieden, dass in den Toiletten eine Musikband spielen sollte. Mann, auf die Entscheidung musste erst mal kommen. McDonald's hat es später kopiert und spielen ihre Musik da heute in den Toiletten. Sie haben auch entschieden, eine Armee aufzustellen. Sie haben entschieden, dies und das zu machen. Und wenn ihr durch die alte Stadt Ephesus geht, werdet ihr staunen, was ihr alles entschieden habt, zum Wohl der Bürger. Und die Stadt, die wuchs, die Stadt gedeihte. Die Stadt wurde groß und größer und war letztlich eine der wichtigsten Städte des römischen Imperiums. Ekklesia in Ephesus war aktiv. Wie kommt jemand diesen parlamentarischen, politisch festgesetzten Begriff für die Gemeinde zu gebrauchen? Wie kommt Jesus darauf zu sagen, ich will ein Parlament bauen? Ich will eine Vollversammlung bauen von Bürgern, die aus der Welt herausgerissen werden, um mit der Welt nichts mehr zu tun haben zu wollen. So haben wir das, wie Pietisten das später dann interpretiert. Was glauben Sie, wie viel Prügel ich eingesteckt habe, allein für den Titel meines Buches, Die Welt umarmen? Die fromme Welt in Deutschland stand auf einmal Gewehr bei Fuß. Die Welt umarmen. Ja, für die Welt herausgerufen aus der Welt, um für die Welt da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ich will meine Gemeinde bauen und meine Gemeinde soll Licht der Welt und Salz der Erde sein. Ich will meine Gemeinde bauen und diese Gemeinde soll in der Realität dieser Welt mein Reich, meine Herrschaft aufstellen. Meine Gemeinde soll das Sagen haben, wenn es um sinnvolle Zusammenlebensstrukturen geht. Meine Gemeinde soll Verantwortung übernehmen. In jeder Hinsicht. Meine Gemeinde soll Botschafterin der Versöhnung sein. Warum ist Jesus denn in die Welt gekommen? Er ist gekommen, um die Welt mit Gott zu versöhnen, 2. Korinther 5, Vers 18. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr habt gar keinen anderen Sinn für eure fromme Existenz. Es ist ein Quatsch zu glauben, ich bin Christ geworden, damit ich einmal im Himmel chille. Ein ganz großer Quatsch. Ich komme gar nicht erst dahin, wenn ich die Verantwortung hier auf der Erde nicht übernehme, für die ich da bin. Gemeinde Jesu als Ekklesia, die Herausgerufene aus der Welt, die Verantwortung für die Welt übernehmen soll. Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Ich muss sagen, als ich das verstand, da konnte ich gar nicht mehr schlafen in Winnipeg. Da war mein Schlaf weg. Ich habe immer wieder die Gemeinden, die meine Frau und ich ins Leben riefen, und wir waren viele Jahre in Gemeindegründungsprojekten aktiv, verglichen mit dieser Matrix. Und ich musste sagen, wie bescheuert bist du denn, Johnny? Was habt ihr da gebaut? Ihr habt die Leute aus der Welt herausgeholt und ihr habt die trainiert, nichts mehr mit der Welt zu tun haben zu müssen. Als ich selbst zum Glauben kam, ein ehemaliger marxistischer Parteifunktionär, da dauerte es ein Jahr und ich habe nach diesem Jahr Jüngerschaftstraining keinen einzigen Freund mehr in der Welt gehabt. Ich habe mir alles verbockt in der Welt, dank dieser enormen baptistischen Jüngerschaftsschulung. Haben Sie an mir recht getan, indem Sie mich so wegsozialisiert haben aus der Welt? Oder haben Sie mich vollkommen verbogen und verdreht? Ich will meine Gemeinde, meine Ekklesia bauen. Ich will meine Ekklesia bauen. Ich will, dass die Welt endlich mal in jedem Belang Licht hat, Licht sieht. Ich neige dazu, immer wieder mal ein Buch zu schreiben, das die Leute ärgert. Mach mir daraus auch einen gewissen Spaß. Es ist vor kurzem wieder so ein Buch erschienen, es heißt Churches for Future. Ganz bewusst angelehnt an Fridays for Future. Es ist ein Buch, findet das hier auf dem kleinen Büchertisch da hinten, über die Verantwortung der Christen für die Schöpfung. Haben wir eine? Das ist interessant, das Buch war kaum raus, schon hagelte es bei mir die ersten Briefe. Johannes, bist du jetzt grüner geworden? Bist du in eine grüne Partei eingetreten? Ja, was denkst du überhaupt? Und dann ging es los, und dann ging es los. Aber in einer einzigen Bewegung fand das Buch ohne irgendwelche Fragen volle Akzeptanz. Ratet mal welche? Ja, Fridays for Future. Fridays for Future, junge Leute, die wir in unsere Kirchengemeinde mehr reinbekommen, die auf die Straßen gehen, die für den Erhalt der Schöpfung protestieren, die endlich mal wollen, dass wir gegen die globale Erwärmung was tun und uns nicht in unserem Reichtum suhlen. Junge Leute, die nicht mehr bereit sind, das Ganze zu akzeptieren. Warum gehen die unter irgendwelchen ideologischen Vorzeichen, wo wir doch in der Heiligen Schrift eine Menge Überzeugungstheologie haben? Ich selbst habe Bauklötze gestaunt, als ich die Bibel neu für mich durchlas, unter dieser Rubrik. Wie verantwortlich sind wir für den Erhalt der Schöpfung? Ihr werdet meine Gemeinde bauen, will Jesus sagen. Meine Botschafter sein. Botschafter an Christi Stadt. Nicht Botschafter eurer Konfession, eurer Religion, eures frommen Clubs. Ihr sollt meine Botschafter sein. Mein Ding in der Welt machen. Meine Mission verwirklichen. Licht der Welt und Salz der Erde schließt Welt und Erde ein. Es ist eben nicht nur die kleine Welt meiner Frömmigkeit, die kleine Welt meiner Spiritualität, die auch schon mittlerweile so eng geworden ist, dass wir manchmal nicht nur vergessen, in der Bibel zu lesen, wir vergessen auch morgens und abends zu beten. Es ist alles irgendwie irrelevant geworden, die kleine Welt der Frömmigkeit. Aber die Welt da draußen, die Welt, die uns Sorge macht, die Welt, die uns Kopfschmerzen bereitet, diese Welt anzusprechen. Boah, das ist eine völlig andere Geschichte. Zum Beispiel mitten in dem europäischen Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Übrigens ein stark religiös angestrichener Krieg. Die russische Orthodoxie kämpft da um ihre Vormacht. meine Lieben, ich will meine Gemeinde bauen. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, und wenn ich meine Gemeinde, meine Ekklesia baue, wenn Ekklesia Gemeinde, Gemeinde ist, wenn Ekklesia mein Parlament ist, wenn das der Fall ist, dann wird die Pforte nicht von der Hölle besetzt werden. Was ist eine Pforte? Bitte herzlich willkommen, einmal das Pergamonmuseum in Berlin zu besuchen. Da wird die Pergamoner Pforte, ist die Pergamoner Pforte nachgebaut worden. Die Pforte war keineswegs ein Tor oder eine Tür. Die Pforte war der Platz, wo der Richter der Stadt saß, wo Entscheidungen getroffen wurden. Die Pforte war die Stadtverwaltung, wenn man so will. Ich will meine Gemeinde bauen, meine Ekklesia bauen und dann wird in die Pforte nicht von der Hölle besetzt werden. Da werden da nicht zerstörerische Kräfte herrschen, die nicht nur den Glauben vernichten, sondern auch unser gemeinsames Leben hier in der Welt schwierig machen. Ich staune Bauklötze, wie schnell sich in unserer westlichen Welt eine Haltung ausbreitet, die Gott nicht mehr zu brauchen scheint. Ich staune nicht schlecht, wie auch Christen auf einmal die Irrelevanz ihrer Glaubensvorstellung für den Alltag behaupten und sagen, ja, ich glaube für den Himmel, auf der Erde lebe ich selbst. Ja, bitte, versuch es. Ich will meine Gemeinde bauen und dann wird in der Pforte die Hölle nicht sitzen. Dann werden die Kräfte, die zerstörerischen Kräfte, die unser Leben auf der Welt in Frage stellen und uns das Leben schwierig machen, da werden sie nicht gewinnen. Sie werden verlieren, weil die Ekklesia da ist, die Gemeinde Jesu. Vor mehreren Jahren, ich denke, es ist schon weit über 20 Jahre, habe ich hier in Halfa mit ein paar jungen Leuten darüber nachgedacht, was das denn bedeuten könnte für Halfa, wenn hier Gemeinde Jesu Ekklesia ist. Was könnte das hier bedeuten? Viele kamen vom CVJM, ich weiß nicht, ob irgendein Chormitglied, CVJM-Chormitglied sich noch daran erinnern kann. Ja, viele kamen vom CVJM. Ich habe gerade eben mich ungeheuer gefreut über euer Gesang. Übrigens, gratuliere. Toll gemacht. Ich habe mich aber auch gewundert, wie alt ihr geworden seid. Steht CVJM nicht für den christlichen Verein junger Menschen? Es ist schön, dass ihr das immer noch dazugehört. Es ist schön, dass ihr immer noch so flott und frisch und jung singen könnt. Das ist alles wunderschön, möge der Herr es euch noch lange erhalten. Aber wo bleiben die jungen Leute? Wir sind gefragt. Und in diesen Tagen möchte ich mit euch zusammen darüber nachdenken, dafür beten, dass wir in Deutschland eine Zäsur wagen. Von der Kirche als üblichen konfessionellen Verein, von der Freikirche als übliche Nichtkirche, von der Gemeinschaft, die alles andere sein will als Kirchengemeinde, endlich mal dahin zu kommen, wo wir hingehören, nämlich zur Ekklesia. Gemeinsam, als Gemeinde das wird, wofür Gott sie gesetzt hat, damit in der Stadt und Umgebung sein Name verherrlicht wird. Ihr seid das Licht der Welt und wenn die Leute in der Welt euer gute Werke sehen, werden sie den Vater im Himmel preisen. Wow, dann reicht der Platz hier nicht mehr aus. Dann reicht der Platz hier nicht mehr aus. Ich schließe. Ich habe euch das in meinem Begrüßungswort ja schon erzählt. Ich war dieses Jahr an der iranischen Grenze in der Stadt Bukhara, UNESCO-Welterbe. Eine wunderschöne alte Stadt. eine islamische Stadt, wie sie im Bilderbuch steht, in der auf einmal das Christentum aufbricht wie ein Weihnachtsstern mitten in der Kälte. Und man fragt sich, wieso? Und ich will euch ein paar Beispiele geben, die mich faszinieren. Zum Beispiel stellten die Christen da, die wenigen Christen, die da waren, die da eine Arbeit begonnen haben in der Stadt Bukhara, die stellten fest, dass in dem Islam, wie er da gelebt hat, behinderte Menschen nichts gelten. Nichts gelten sie, verflucht sind sie. Zum Beispiel Taubstumme, die sind nichts. Die werden auch nicht zur Schule geschickt. Die stellen gar nichts dar. Und jetzt hat diese Gemeinde angefangen, die Taubstummen zu finden, ihnen eine Zeichensprache beizubringen. Eine Taubstummenschule haben sie angefangen. Mit wenigem Geld, was sie hatten, haben sie angefangen, unter diesen Menschen zu arbeiten. Allein in den letzten 2 Jahren haben sie über 400 Taubstumme getauft. Sie finden zu Christus. Und die Familien dieser Taubstummen sind so begeistert, dass jemand sich ihrer behinderten Kinder annimmt und ihrer behinderten Verwandten annimmt, dass sie jetzt auch in diese Kirche kommen. Sie haben angefangen in einer Stadt, in der das Wasser so verseucht ist, dass allein ein Schluck Wasser mir über Tage den Magen verdorben hatte. Die intensive Landwirtschaft und die chemisch verseuchten Wasserquellen machen das Wasser ungenießbar. Menschen sterben zum Teil und sie erreichen das Alter von 45 Jahren nicht. Die Gemeinde hat gesagt, was können wir machen? Was können wir machen? Die haben uns als Weltevangelische Allianz so lange die Nerven aus dem Körper gerissen, bis wir angefangen haben zu überlegen, was können wir da wirklich machen? Und heute haben diese Gemeinden in jedem Gemeindehaus statt Altar eine große Wasseraufbereitungsanlage aufgebaut und bringen reines Wasser in die muslimische Bevölkerung. Und wieder kommen die Leute. Ich kam auf das Gelände dieser Gemeinde, die in fürchterlichen, für unsere Vorstellung, fürchterlichen Immobilie da zusammenkommen und sah als erstes einen großen Leichenwagen da stehen. Fragte ich, was macht dieser Leichenwagen hier? Und da sagte der Pastor zu mir, oh, das ist unser Missionar. Da sag ich, ein Leichenwagen? Also seid ihr jetzt ganz oder wie? Ja, Leichenwagen. Ja, sagt er, bei uns sind sehr viele Leute gestorben. Corona hat hier viele Leute weggefegt und das Land, die Regierung hat verboten, die Corona-Tote zu beerdigen. Und dann haben wir als Gemeinde überlegt und haben ein wissenschaftliches Institut bewegt und sie haben dann gemeinsam Anzüge entwickelt, die also auf jeden Fall sicher waren. Und wir sind dann, haben Leichensäcke entwickelt und sind dann zu den toten Muslimen gegangen, haben die dann in die Leichensäcke gelegt und in diesen Leichensäcken haben wir sie beerdigt mit der kleinen Familie. Und als die Menschen sahen, dass wir ihre Toten ehren, dann kamen sie zu uns Lebendigen. Ich könnte jetzt lange weitermachen. Was haben diese Bukhara-Christen im Unterschied zu vielen von uns gemacht? Sie haben gesellschaftsrelevante Themen aufgenommen. Sie sind da aktiv geworden, wo angeblich keiner konnte und wollte. Und Gott hat dann das Seins dazugegeben. Er hat Fantasie gegeben. Er hat Kreativität in Gang gesetzt. Also wer von uns kommt denn dazu, einen Leichenwagen ein Missionar zu nennen? Das habe ich in Deutschland noch nie gehört. Und ich bin Missionswissenschaftler. Ich habe es auch überhaupt noch nie gelesen, dass ein Leichenwagen ein Missionar ist. Gott hat sie gesegnet und segnet sie. Was müsste eine Gemeinde machen? Was müsste eine Christenheit vor Ort machen, um dahin zu kommen? Erstens eine Entscheidung. Eine Entscheidung muss die Gemeinde treffen. Wir wollen, was er ist. Wir wollen, was er will. Wenn er so Gemeinde baut, er, unser Herr Jesus, wenn er verspricht, dass er will, dass wir aufgebaut werden, wenn er das alles will, dann wollen wir, was er will. Und wenn du willst, was er will, kannst du wollen, was du willst, mein Freund. Dann passiert Aufbruch und Hoffnung breitet sich aus. Ich lade euch ein, lade euch auf eine Reise ein, zu dieser Gesellschaftsrelevanz der Kirche und der Gemeinde. Ich lade sie ein. Ich schließe. Vor wenigen Jahren habe ich das Gleiche in der Lutherkirche in Chemnitz gemacht. Lutherkirche steht nicht nur für einen guten Namen, sondern auch für eine ziemlich aufbrüchliche Gemeinde, die viele Jahre die Kirche, das kirchliche Leben in Sachsen mitdominiert hat. Der Pfarrer Oehme hat gesagt, wir stagnieren, wir wollen zurück zu den Menschen. Und dann haben wir monatelang einen Prozess ausgelöst, einen Gemeindeberatungsprozess. Als Ergebnis stand die gesellschaftsrelevante Gemeinde da. Der Jens Oehme hat mir gratuliert jetzt zu Weihnachten. Die Luthergemeinde macht Martin Luther jetzt wieder alle Ehre. Und dann der Zusatz. Und Jesus Christus auch. Eine Gemeinde, in der die Taube, der Heilige Geist, auf dem kleinen Dächlein über der Kanzel sitzt. Eine solche Gemeinde ist auf eine Wanderung der Gnade. Eine Gemeinde, die Gottes Gnade erlebt und Gemeinde als Gottes Parlament mitten in der Welt baut. Licht der Welt und Salz der Erde. Amen.